Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Zeit also, diese auch Corona-beeinflusste Spielzeit zu bilanzieren mit dem Taktikexperten Tobias Escher, der mir jetzt zugeschaltet ist und mit Spannung vor allem nach Bremen geschaut hat. Hallo, Herr Escher.
Guten Abend.
Guten Abend. Viel zu taktieren hatte Werder heute ja nicht. Es ging buchstäblich ums sportliche Überleben, also alles in die Offensive. Und man kann jetzt sagen, alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht. Werder Bremen hat profitiert von einem Gegner, der schon ein bisschen vom Gefühl her in der Sommerpause war. Aber man muss auch sagen, es war eine der stärksten Leistungen von Bremen. Und es war vor allen Dingen das allererste Spiel in dieser Saison, wo Bremen mit der eigentlich anvisierten Sturmvariante Milot Rashica, Yuya Osako und Niklas Füllkrug im Sturm antreten konnte. Füllkrug, der lange Zeit gefehlt hat mit einem Kreuzbandriss, wieder da, hat das erste Spiel seit Anfang an gemacht, seit September, und hat gleich ein Tor gemacht. Das hat sich für Bremen ausgezahlt.
Was hat denn am Ende nun Werder überhaupt in diese missliche Situation gebracht? War es wirklich nur das Verletzungspech?
Ja, es gab diverse Probleme, die Werder in der gesamten Saison geplagt haben. Sie haben Verletzungssorgen gehabt, aber das sollte man nicht vorschieben alleine als Problem. Es gab in der Kaderplanung sehr große Schwierigkeiten, den Verlust von Max Kruse, dem wichtigsten Spieler der vergangenen Saison, aufzufangen. Zugleich hat man eine hohe Erwartungshaltung geschürt, indem man immer wieder vom Europapokal geredet hat und sich lange Zeit nicht eingestanden hat, dass man sehr tief im Abstiegskampf steckt. Hat dann immer noch einen Fußball spielen lassen, der eher für Teams sind, die weiter oben stehen. Ein offensiver Fußball, viel Ballbesitz, viel spielerische Elemente, und hat dann eben genau diese Defensive vergessen und hat dann sich nach und nach immer weiter unten reindrängen lassen.
Sind das, sagen wir mal, Fehler oder Missstände, die Sie dem Trainer Florian Kohfeldt ankreiden würden?
Das ist von außen natürlich immer schwer zu beurteilen, inwiefern der Trainer an diesen Missständen schuld ist. Fakt ist, man hat in Bremen am Trainer festgehalten, auch in der Phase nach der Winterpause, wo relativ wenig für ihn gesprochen hat, wo weder seine eigentliche Spielidee vom Ballbesitz gefruchtet hat, noch diese Idee, mit einem etwas defensiveren Fußball wenigstens Punkte abzustauben. Und man hat dieses Vertrauen, das man den Trainer gesetzt hat, jetzt zurückgezahlt bekommen nach der Corona-Pause mit annehmbaren Leistungen und vor allen Dingen mit den nötigen Punkten, die man geholt hat, um eben diese Relegation noch zu schaffen.
Anders Hansi Flick bei den Münchner Bayern. Er macht ja viel richtig, 17 Siege in Folge. Was genau aber macht er taktisch besser als alle anderen Trainer?
Hansi Flick hat eine Mannschaft übernommen, die in vielen taktischen Bereichen Probleme hatte, die gerade Probleme hatte im Spiel gegen den Ball. Also gar nicht das, was man unbedingt mit den Bayern assoziiert, aber die gar nicht mehr den Gegner so früh unter Druck gesetzt haben, wie man das von den Bayern unter Pep Guardiola, unter Jupp Heynckes kannte. Und er hat dieses dominante Spiel gegen den Ball, Gegner ständig unter Druck setzen, gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen, das hat er zurückgebracht nach München und damit auch gewisserweise den Erfolg zurückgebracht.
Was aber, wenn Flick jetzt beispielsweise mit Thiago, den vielleicht weltbesten Spielmacher, den er ja halten will, das hat er heute nochmal betont, durch einen Transfer verlieren würde?
Das ist ein extremes Luxusproblem, was die Münchner da haben. Thiago hat gerade nach der Winterpause sehr starke Leistung gebracht, hat gezeigt, was er kann im Mittelfeld, wie er die Fäden ziehen kann, mit seinen Pässen, aber auch, was man bei ihm unterschätzt, immer mit seiner Arbeit, die er gegen den Ball verrichtet, und auch seinen Dribblings, mit denen er Gegner aussteigen lässt und defensiv rein aufsprengt. Nun hat man aber mit Kimmich und Goretzka hier eine sehr gute Lösung gefunden, sodass man sich fragt, braucht man diesen Thiago überhaupt noch? Es wäre dennoch, denke ich, ein großer Verlust für die Bayern, weil ihr Kader ja auch nicht so prall gefüllt ist. Also hinter der ersten Elf wird es da schon relativ eng, und dementsprechend denke ich, dass selbst wenn Thiago geht, wird man da noch nachverpflichten.
Warum in dieser Saison, obwohl es ja auch eine kleine Schwächephase gab, konnte kein einziges Bundesliga-Team an die Münchner Bayern rankommen?
Wenn man jetzt ansieht, wie viele Punkte die Bayern in der Rückrunde geholt haben, sie haben 16 von 17 Spielen gewonnen, das ist für jeden anderen Bundesligist utopisch. Da kann man vielleicht noch Borussia Dortmund mit reinnehmen, aber die anderen Teams können von ihrem Budget einfach nicht diese Klasse leisten. Und das macht dann auch am Ende den großen Unterschied. Man hat in der Hinrunde gemerkt, wenn die Bayern nicht 100% gehen, wenn es da Dissonanzen gibt zwischen Mannschaften und Trainern, dann sind sie angreifbar. Dann ist auch dieser riesige Unterschied in den finanziellen Möglichkeiten zu den anderen Teams nicht mehr so gewichtig. Aber sobald die Bayern auch nur annähernd an ihre Topleistung rankommen, sind sie in ihrer eigenen Liga.
Sie haben die Dortmunder gerade schon angesprochen, die ja heute wirklich desolat aufgetreten sind. Sie waren es aber, die lange Zeit mit den Münchner Bayern mithalten konnten und dann doch den Anschluss verloren. Woher kommt diese Inkonstanz?
Die Dortmunder hatten einerseits in der Hinrunde eine Phase, wo sie inkonstant gespielt haben. Sie hatten aber auch in der Rückrunde eine Phase, jetzt gerade zum Schluss. Ich glaube, dieses Spiel, dieses direkte Spiel gegen die Bayern, das sie 0-1 verloren haben, das hat dann doch mal den Willen bei den Dortmundern gebrochen. Und da hat man auch gesehen, dass die Dortmunder eben sowohl im mentalen Bereich als auch im hohen technischen Bereich nicht an die Klasse der Bayern rankommen.
Gilt das auch für RB Leipzig? Kann man das vergleichen?
Das gilt in besonderem Maße für RB Leipzig, wenn man bedenkt, dass die Leipziger nach der Hinrunde sogar noch einen Vorsprung auf die Bayern hatten und nun mit einem großen Rückstand einlaufen, dann sieht man schon, dass da eben diese Reife, die man für den Titel auch braucht, dass diese spielerische wie mentale Reife gefehlt hat, dass sie jetzt auch in der Rückrunde Spiele aus der Hand gegeben haben, nach 2-0-Führung zum Beispiel gegen Fortuna Düsseldorf 2-2 gespielt. Da merkt man, dass diese Mannschaft eben noch in einer Findungsphase ist, auch weil Julian Nagelsmann ein etwas anderer Fußball vorstrebt, als er jahrelang in Leipzig praktiziert wurde.
Haben auch die Umstände dieser besonderen Corona-bedingten Geisterspiele beispielsweise für Verschiebungen bei diesen Kräfteverhältnissen gesorgt? Haben Sie da Beobachtungen machen können? Denn die Bayern müssen wir da wahrscheinlich rausnehmen. Die spielen halt immer gut, egal wie die Bedingungen sind. Aber bei den anderen Teams, was ist Ihnen da aufgefallen?
Ich würde sogar sagen, dass es keine Verschiebungen gab, sondern dass die Verhältnisse zementiert wurden durch diese Corona-Krise. Dass die Teams, die finanziell und fußballerisch gut dastehen, dass diese Teams während und nach der Krise noch besser dastehen. Dass man jetzt eben diesen Faktor Zuschauer im Rücken, von dem sich gerade kleinere Teams teilweise tragen lassen, gerade Teams, die eine sehr eklige Spielweise, würde ich mal sagen, an den Tag legen, diese Teams können in der Corona-Krise nicht mehr so punkten. Das hat man bei Schalke sehr, sehr stark erlebt. Das hat man aber auch in Phasen bei Union Berlin etwa erlebt. Und die finanziellen Verhältnisse, wer gut Fußball spielen kann, kann das in dieser Corona-Krise eher abrufen. Und gut Fußball spielen kann nur zweifel der sich die teuersten Spieler leisten kann.
Gut, dass Sie Schalke 04 angesprochen haben. Sind die Gelsenkirchener sportlich die größte Enttäuschung dieser Saison?
Nach der Rückrunde muss man ganz klar sagen, dass Schalke eine große Enttäuschung ist. In der Hinrunde hatten sie noch ein Spiel, wo man sagen kann, die Spieler haben sich reingeworfen. Der Gegner wurde früh angelaufen, früh unter Druck gesetzt. Man hat dieses Spiel, das die Fans auf Schalke auch sehen wollen, dass die Spieler wollen, dass die Spieler sich reinwerfen, das hat man gesehen. Aber als es dann in der Rückrunde daran ging, die Mannschaft fußballerisch weiterzuentwickeln, da kam dann relativ wenig Input auch von David Wagner. Klar, Schalke hatte große Probleme mit Verletzungen, hat unter anderem den Schlüsselspieler Amine Harit lange ersetzen müssen. Aber trotzdem ist diese Rückrunde kann nicht nach dem sein, was Schalke erwartet.
Wie kommt denn der Verein jetzt aus dieser sportlichen Krise? Ich habe es gerade schon gesagt, der Trainer Wagner will bleiben, denkt nicht an Rücktritt. Und hinzu kommt natürlich dann auch noch das verunglückte Management in der Corona-Krise und die Personalie Tönnes, die das Ganze ja nochmal verschärft hat.
Auf Schalke erlebe ich derzeit einen großen Sprengstoff. Also da liegt sehr viel Sprengstoff unter dieser Mannschaft. Einerseits fußballerisch, weil es eigentlich nach Rückrunden Tabellenplatz 18 kein Weitergeben kann mit David Wagner. Darüber sind sich eigentlich alle um Schalke herum einig. Aber auch hinter den Kulissen. Finanziell ist dieser Verein sehr angeschlagen. Er hat ja kaum durch diese Corona-Krise geschafft. Man hat mit Tönnies einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der aus diversen Gründen angeschlagen ist, nicht nur jetzt wegen dem Fleischskandal, sondern auch noch der Rassismusskandal, der in der Hinrunde für große Verwerfung auf Schalke gesorgt hat. Es wird im Hintergrund darum gekämpft, dass man den Verein, der noch ein eingetragener Verein ist, der nicht ausgegliedert ist, einer der wenigen Vereine in Deutschland, dass dieser Verein jetzt eben ausgegliedert wird und das wird auch nochmal für Sprengstoff sorgen. Also Schalke wird die Schlagzahlen in den nächsten Monaten weiterhin dominieren, nehme ich an.
Unterm Strich, wie fassen Sie die aktuelle Bundesliga-Saison zusammen, vielleicht auch im Vergleich zu den anderen internationalen Ligen?
Die Bundesliga-Saison würde ich natürlich zweigeteilt zusammenfassen. Man kann sie nicht zusammenfassen, ohne auf diese riesige Pause einzugehen, auf dieses riesige Thema Corona und der Zuschauerausschluss. Das war eine totale Notsituation, durch die sich die Bundesliga, das muss man jetzt auch im Nachhinein anerkennen, sehr gut durchmanövriert hat. Aber diese Situation hat natürlich auch den Fußball geprägt. Und sie hat nochmal gezeigt, was für ein finanzielles, aber auch fußballerisches Ungleichgewicht in dieser Liga herrscht. Mhm. Wir haben die Situation, dass von den Teams, die in der letzten Saison die 5 obersten Plätze besetzt haben, die besetzen dieses Jahr wieder die 5 obersten Plätze mit kaum Veränderung. Also da scheint es größere Probleme zu geben und da gibt es auch zu Recht jetzt Bestrebungen, etwas zu verändern. Es soll ja im September eine Taskforce dann gegründet werden zur Zukunft des Profifußballs und da bin ich sehr gespannt, was diese Taskforce für Lehren aus dieser Saison zieht.